Doch Mickey musste sich erst noch entwickeln. In ihren ersten Leinwandauftritten ist sie alles andere als die kluge, verschmitzte und edle Maus, wie wir sie kennen, sondern eher ein äußerst ungebärdiger Zeitgenosse, der mit den anderen Figuren alles anstellt, was er nur will. Andreas Platthaus?
In Plain Crazy beispielsweise wird ein langer Dackel als so eine Art Gummiband auf ein Flugzeug gespannt und aufgezogen, damit der Propeller damit angetrieben wird. Das waren in gewisser Weise Grausamkeiten, die man damals nicht ernst nahm, weil im Trickfilm sowieso alles passieren konnte und das ohnehin mehr für Erwachsene gedacht war als für Kinder. Aber in dem Moment, wo Mickey Mouse wirklich zum großen Phänomen geworden ist, nämlich immens erfolgreich, so erfolgreich wie keine andere Trickfilmfigur und vielleicht außer Charlie Chaplin auch überhaupt keine andere Filmfigur seiner Zeit, also der späten 20er und frühen 30er Jahre, wurde sehr viel genauer seitens von Elternverbänden oder Lehrerverbänden und solchen Institutionen hingeschaut, was passiert da eigentlich, wenn wir in diese sehr, sehr lustigen Filme gehen, wo wir unsere Kinder mit hinnehmen, weil die auch in den Nachmittagsvorstellungen laufen, und was sehen die da? Und die sehen eine sehr rau mit seiner Umwelt umgehende Maus. Und dieser Protest ist Walt Disney nicht verborgen geblieben und deshalb wurde Mickey Mouse immer weiter zurückgefahren, immer mehr verniedlicht und vor allem immer harmloser in dem, was sie tat.
Disney erkannte schnell, dass der Figur Mickey Mouse Grenzen gesetzt waren.
Mickey ist unser Problemkind. Er ist so sehr zu einer Institution geworden, dass wir in dem, was wir mit ihm machen wollen, sehr begrenzt sind. Wenn wir Mickey jemanden einen Tritt geben lassen würden, bekämen wir 1 Million Briefe von Müttern, die uns sagen, dass wir ihren Kindern falsche Ideen in den Kopf setzen. Mickey muss immer süß und lieb bleiben. Was kann man aber mit so einem Star schon anfangen? Donald Duck ist unser Ventil. Wir können ihn all die Dinge tun lassen, die bei Mickey streng verboten sind.
Die Filme, an die man heutzutage bei dem Namen Walt Disney denkt, sind komplett anders als die frühen Filme Disneys. Die waren verrückt, wild und teils gar nicht so für Kinder gedacht. In dem berühmten Mickey-Film Steamboat Willie von 1928 missbraucht der süße Held Schildkröten und allerlei andere Lebewesen als Musikinstrumente. In dem Film Skeleton Dance erheben sich nächtens Skelette aus den Gräbern und beginnen wild zu tanzen und mit ihren Köpfen Fußball zu spielen.
Diese Verrücktheit fehlt den späteren Filmen. Ab den 40er Jahren setzt eine komplette Gegenbewegung bei Disney ein. Es gibt sogar einen Begriff dafür, der allgemein auf seichte Unterhaltungsfilme angewandt wird: Disneyfizierung.
Die Disneyfizierung, wie man sie nennt, ist tatsächlich eine Art von Versüßlichung, das Ausblenden so ziemlich aller unangenehmen Eigenschaften. Ich will gar nicht behaupten, dass Disney-Filme von heute noch so sind, aber Disney-Filme, sagen wir mal, von 40er, 50er Jahre an sind das allemal. Und das ist ein unglaublicher Kontrast zu den ersten Mickey-Maus-Filmen, zu Steamboat Willie, zu Galoppin' Gaucho, zu Plain Crazy.
Ein Grund dieses Wandels war wohl der kommerzielle Misserfolg von Walt Disneys ehrgeizigstem Filmprojekt Fantasia.
Fantasia ist eigentlich ein Episodenfilm. Durch ihn führt der Dirigent Leopold Stokowski, damals in Amerika der renommierteste Dirigent neben Arturo Toscanini. Er dirigiert berühmte klassische Musikwerke. Dazu gibt es Kurzfilme ganz unterschiedlicher Ästhetik und unterschiedlichen Inhalts.
Zum Beispiel die Episode, in der Mickey Mouse einen Zauberlehrling spielt, dem die zum Leben erweckten Besen durchgehen. Die Musik dazu liefert die symphonische Dichtung Der Zauberlehrling von Paul Dukas, die ihrerseits von Goethes gleichnamigem Gedicht inspiriert ist.
Doch Walt Disney wollte mit diesem Film nicht nur Mickey Mouse auf seinen Thron zurückhelfen, er wollte vor allem einem breiten Publikum klassische Musik nahebringen. Alles im Kino sollte so sein wie in einem klassischen Konzert. Die Kinobesitzer wurden dazu aufgefordert, nummerierte Platzkarten zu verkaufen, was damals nicht üblich war.
Eigens für den Film wurde ein Vorläufer des Mehrkanaltons geschaffen. Der Fanta-Sound sollte für den Zuschauer, respektive Zuhörer, die Illusion eines Rundum-Raumklanges erzeugen. Dolby Surround also bereits im Jahr 1940.
Auch das heute gängige Breitwandformat wollte Disney mit diesem Film einführen. Doch die Kinobesitzer waren nicht bereit, für ein Filmexperiment neue Vorführgeräte zu kaufen.